SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien hat Präsident Lula da Silva ein neues Projekt zum Schutz der Tropenwälder gestartet. Bei einem Treffen im Vorfeld der Konferenz in Belém kündigte er am Abend einen milliardenschweren Fonds an, in den vor allem reiche Staaten wie etwa Deutschland und Frankreich einzahlen sollen. Aus Brasilien berichtet Anne Herberg.
Rund 3 Milliarden US-Dollar sagte allein Norwegen für den Schutz der Wälder zu. Es ist der bislang größte Beitrag für den Fonds, der insgesamt auf 125 Milliarden Dollar Gesamtkapital kommen soll. Auch von Brasilien und Indonesien gab es Zusagen, sowie von Frankreich. Das Geld soll zu einem Teil von den Geberstaaten, vor allem aber auch von privaten Investoren kommen. Es wird dann am Finanzmarkt angelegt. Mit den Gewinnen werden jene Länder belohnt, die ihre Wälder erhalten. Denn bislang bringt Waldzerstörung, beispielsweise für Landwirtschaft oder Bergbau, vor allem ärmere Ländern mit jedoch großen Waldbeständen mehr Gewinn. Dort soll der Fonds gegensteuern. Nun warten in Berlin alle mit Spannung auf Bundeskanzler Friedrich Merz, der erst heute ankommt. Die Bundesregierung unterstütze den Fonds grundsätzlich, wolle sich auch beteiligen. Vor konkreten Finanzzusagen seien aber noch eine Reihe von Umsetzungsfragen zu klären, hieß es am Donnerstag aus Kreisen der Bundesregierung.
Dass auf der Weltklimakonferenz dringender Handlungsbedarf besteht, zeigen auch neue Zahlen des EU-Klimadienstes Copernicus. Danach war der vergangene Oktober weltweit der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch das gesamte Jahr 2025 ist nach Angaben der Forscher fast so warm wie das bisherige Wärmerekordjahr. Einzelheiten von Katrin Schmidt aus Brüssel.
Mit einer Temperatur von im Schnitt 15,4 Grad ist der Oktober der drittwärmste weltweit je gemessene und setzt damit, laut der Copernicus-Forscher, weiter den Trend für das gesamte Jahr. Es werde auch mindestens das drittwärmste Jahr aller Zeiten, knapp hinter dem Temperaturrekordjahr von 2023. Damit werde immer deutlicher, so die Copernicus-Forscherin Samantha Burgess, dass wir uns in dem Jahrzehnt befinden, in dem die 1,5 Grad-Grenze voraussichtlich überschritten wird. Dies unterstreiche die Beschleunigung des Klimawandels und die dringende Notwendigkeit zum Handeln, so Burgess auch mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Brasilien. 10 Jahre zuvor, auf der Weltklimakonferenz in Paris, hatte sich die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt, die Erwärmung der Erde gegenüber der vorindustriellen Zeit auf deutlich unter 2, aber möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Copernicus-Daten zeigen erneut, Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt.
Alte Elektrogeräte und benutzte E-Zigaretten entsorgen. Das wird in Deutschland bald einfacher. Am Abend hat der Bundestag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Was das genau vorsieht, fasst Christiane Rüther zusammen.
Mit dem Gesetz wird der Handel unter anderem verpflichtet, Rückgabestellen für alte Mobiltelefone, Taschenlampen oder Elektrorasierer einheitlich zu kennzeichnen. E-Zigaretten kann man künftig nach Gebrauch überall dort zurückgeben, wo man sie auch kaufen kann, also zum Beispiel in Supermärkten oder im Kiosk. Weiteres Thema im Bundestag war die unterirdische Speicherung von CO2. Mit dem neuen Gesetz darf Kohlendioxid künftig in tiefen geologischen Gesteinsschichten verpresst werden, beispielsweise unter der Nordsee, allerdings nicht in Schutzgebieten. Außerdem hat der Bundestag beschlossen, dass Agrardiesel wieder steuerlich begünstigt wird.
Im südpfälzischen Landau wird noch in diesem Jahr die europaweit größte Förderanlage für Lithium gebaut. Das Handelsblatt schreibt, die Bundesregierung habe einen Milliardenfonds für Rohstoffprojekte freigegeben. Als erstes von 50 eingereichten Projekten werde die Lithiumförderung in Landau unterstützt. Die Anlage gewinnt Strom und Wärme aus Geothermie und fördert Lithium für rund 500.000 Elektroautos aus der gleichen Bohrquelle. Die Baukosten liegen bei 1,4 Milliarden Euro. Den Fonds hatte noch der grüne Wirtschaftsminister Habeck initiiert. Jetzt soll das erste Geld fließen. An mehreren europäischen Flughäfen hat es am Abend wieder Drohnenalarm gegeben. Im schwedischen Göteborg wurde in der Nähe des Airports mindestens eine Drohne gesehen. Deshalb durften für rund 3 Stunden keine Flugzeuge starten oder landen. Betroffen waren unter anderem Verbindungen nach München und Frankfurt. Auch in Belgien, am Flughafen in Brüssel, waren am Abend wieder Drohnen aufgetaucht. Deutschland hat angekündigt, das Land bei der Drohnenabwehr zu unterstützen. Der UN-Sicherheitsrat hat seine Sanktionen gegen Syriens Präsidenten al-Sharaa aufgehoben. Auch sein Innenminister steht jetzt nicht mehr auf der Terrorsanktionsliste der Vereinten Nationen. Aus New York berichtet Giselle Uecker.
Besonders die USA hatten sich monatelang dafür eingesetzt, Syriens Interimspräsidenten von den UN-Sanktionen zu befreien. Die beiden Politiker waren führende Mitglieder der islamistischen HTS-Miliz, die den syrischen Diktator Assad gestürzt hat. Syrien sei in einer neuen Ära angekommen, sagte der amerikanische UN-Botschafter Mike Walls. Der Wegfall der Sanktionen solle dabei helfen, das Land zu stabilisieren. Im Sicherheitsrat stimmten nun 14 von 15 Mitgliedstaaten für den Resolutionsentwurf der Amerikaner. China enthielt sich.
Zuwanderung und die wirtschaftliche Situation. Das sind für die meisten Menschen in Deutschland gerade die wichtigsten Probleme. Das zeigt der neue ARD-Deutschland-Trend. Sabine Henkel hat die Infos dazu.
Dabei fällt auf, dass das Wirtschaftsthema von mehr Leuten als drängendes Problem angesehen wird als noch im Sommer. Auch soziale Gerechtigkeit wird etwas höher gerankt, sowie Umwelt- und Klimaschutz. Frieden und Außenpolitik hingegen haben weniger Leute als Problem genannt als noch im Sommer. Insgesamt 9%. Dass die Parteien auf die drängenden Probleme keine gemeinsamen Antworten und Kompromisse finden könnten, darum sorgen sich fast 80%. Bei Friedrich Merz bleibt es dabei, gut 70% sind mit seiner Arbeit nicht zufrieden.
Im internationalen Fußball haben die deutschen Teams gestern Siege geholt. In der Conference League gewann Mainz gegen Florenz mit 2:1. In der Europa League siegte Freiburg gegen Nizza mit 3:1. Auch die Stuttgarter waren erfolgreich. Der VfB schlug Feyenoord Rotterdam mit 2:0. Allerdings hat es rund um das Spiel in Stuttgart Ausschreitungen gegeben. Die Polizei musste Gästefans immer wieder aufhalten und zurechtweisen. 16 Menschen wurden festgenommen. Einzelheiten von SWR aktuell Reporterin Deborah Kölz.
Die Fans von Rotterdam, die teilweise für Gewalt bekannt sind, hatten schon auf dem Weg zum Stadion angefangen zu randalieren. Es wurde sehr viel unerlaubte Pyrotechnik angezündet. Außerdem hätten sich einige Fans auf einer Baustelle mit Material gegen die Einsatzkräfte bewaffnet, berichtet ein Polizeisprecher dem SWR. Durch Androhung des Wasserwerfers konnte die Situation entschärft werden. Im Stadion kam es in der zweiten Halbzeit dann zu mehreren Einsätzen. Die Rotterdam-Fans rissen mehrmals Absperrgitter aus dem Gästeblock und versuchten, zu den Stuttgart-Fans zu kommen. Die Einsatzkräfte konnten das verhindern, heißt es von der Polizei, teilweise mit Schlagstöcken und Pfefferspray.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland-Cup in Landshut ihr erstes Spiel gewonnen mit 4:1 gegen Lettland. Die Letten sind auch bei den Olympischen Spielen im kommenden Februar in einer Gruppe mit Deutschland. Bundestrainer Harold Kreis hat nach dem Spiel von der Einstellung seiner Mannschaft geschwärmt.
Ich meine, die Jungs wissen auch, dass Olympia da vor der Tür steht und jeder will sich irgendwie empfehlen, das ist ganz klar. Aber auch unabhängig davon ist die Mannschaft in kurzer Zeit wirklich sehr schnell zusammengekommen. Die haben alle sehr diszipliniert gespielt, alle sehr füreinander gespielt. Ich glaube auch, das ist das, was unsere Mannschaft auszeichnet und heute insbesondere.
Als nächster Gegner wartet auf das deutsche Team am Samstag Österreich.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Nebel in den Niederungen ist heute noch etwas hartnäckiger als gestern. An vielen Stellen bleibt es heute den ganzen Tag über trüb und kalt. In den höheren Lagen scheint dagegen die Sonne. Das gilt zum Beispiel für Allgäu, Schwarzwald, Alb, Hunsrück, Eifel und Westerwald. Die Temperaturen erreichen im Dauergrau höchstens 3 mit viel Sonne bis 14 Grad. Am Wochenende an den meisten Orten graues Novemberwetter, am Sonntag dazu noch etwas Regen oder Niesel, bei Höchsttemperaturen um die 10 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Hitze, Sommer, zu milde Winter, Dürren und Hochwasser. Wir spüren längst, dass sich das Klima verändert. Und daran sind wir selber schuld, vor allem durch zu viel CO2-Ausstoß. Am kommenden Montag beginnt die UN-Klimakonferenz in Belém in Brasilien und damit ein weiterer Versuch der Weltgemeinschaft, sich zusammenzuraufen und gemeinsam den Klimawandel zumindest zu bremsen. Wir haben uns in dieser Woche in unserer Serie mit dem Klimaschutz beschäftigt, unter dem Titel Kurz die Welt retten, wie steht's um unsere Klimabemühungen? Am Montag in Brasilien mit dabei ist auch Carla Remzma, Sprecherin von Fridays for Future und eine der prägendsten Stimmen der deutschen Klimabewegung. Frau Remzma, was überwiegt bei Ihnen? Die Hoffnung, dass man in Brasilien nicht nur redet, sondern vorankommt in Richtung Klimaneutralität? Oder eher die Bereitschaft zu kämpfen, weil die Klimabewegung zurzeit so viel Gegenwind bekommt?
Ich würde sagen, das schließt sich ja nicht aus. Tatsächlich beides. Also die Hoffnung ist natürlich nicht ein naiver Glaube, dass es jetzt einfach alles gut wird. Wir sehen, wie international Klimaschutz von allen Seiten unter Beschuss steht, sei es durch die USA, die das Pariser Klimaabkommen verlassen haben, aber auch durch eine EU, die weiterhin zwar sagt, sie möchte Vorreiter sein, aber an allen Ecken und Enden Klimaschutz jetzt blockiert. das ist nicht ein einfaches Umfeld und gleichzeitig haben wir mit den Klimakonferenzen eben einen so guten Mechanismus gefunden. 10 Jahre nach Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens, man hat sich geeinigt, wir wollen die Klimaerhitzung begrenzen. Alle Staaten sitzen mit am Tisch und verhandeln. Das heißt auch die Staaten, die jetzt schon am meisten von der Klimakrise betroffen sind, Inselstaaten. Und genau diesen Ort jetzt zu einem zu machen, an dem es wirklich nach vorne geht, das ist die große Aufgabe und deswegen freuen wir uns auch da zu sein, auch mit Protesten vor Ort.
Was müsste denn konkret passieren in Brasilien, damit Sie unter Würdigung der momentan schwierigen Umstände sagen, das war doch alles in allem ein guter Klimagipfel?
Ich würde sagen, es sind 3 Dinge, die ganz wichtig sind. Das erste ist überhaupt dass man dieses Format wirklich wieder mit ernsthaften Bekenntnissen zu Klimaschutz füllt. Und das heißt, dass gerade die Industriestaaten wie Deutschland wirklich zeigen, wir sind bereit, das zu tun. Und Bundeskanzler Friedrich Merz erfährt hin, das hätte man ja gar nicht unbedingt erwartet. Er hat zwar im Wahlkampf noch von Klimaschutz gesprochen, aber dann ja danach vor allem durch eigentlich Abwesenheit bis in Sabotage geglänzt. Er fährt hin und das muss er jetzt aber auch ernst nehmen und zeigen, er hat den Ernst der Lage verstanden. Dann als zweites braucht es aus den Industriestaaten natürlich einen fairen Beitrag zur Klimafinanzierung. Das sind die Länder, die ganz viel profitiert haben am Ende von Klimazerstörung, die darauf ihren Wohlstand aufgebaut haben. Und jetzt sind es oft Länder des globalen Südens, die unter den Folgen leiden müssen und die faire Gelder brauchen, die sie nicht weiter in Schulden und Abhängigkeit treiben, sondern die bereitgestellt werden für den Bau von Dämmen, für den Schutz von Menschen, für immer mehr Katastrophen, für den Ausbau von Feuerwehren, um mit Waldbränden Herr zu werden. Also weil am Ende ist die Klimakrise ja jetzt schon auch bittere Realität. Und als drittes dann ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Wir können nicht einerseits von Klimaschutz sprechen und auf der anderen Seite in Deutschland und Europa weiter den Ausbau von Gas und von Flüssiggasinfrastruktur vorantreiben. Das kommt vorne und hinten nicht zusammen und das zerstört dann natürlich auch wieder Vertrauen. Also diese 3 Punkte, das muss hier jetzt passieren auf dem Gipfel.
Der Blick in die Geschichte der Klimagipfel zeigt, dass um verbindliche Ziele und Werte immer wieder hart gerungen werden muss und dass Klimaaktivisten immer wieder sagen müssen, das geht alles zu langsam oder das geht nicht weit genug. Wir wollen ja jetzt an dieser Stelle durchaus auch mal unter dem Blickwinkel des Optimismus auf das Ganze schauen. Also welche Fortschritte sehen Sie mit Blick auf die vergangenen Klimagipfel, die wirklich optimistisch machen können?
Das Pariser Klimaabkommen wird dieses Jahr 10 Jahre alt und das Pariser Klimaabkommen ist ein Abkommen, das gibt es international eigentlich nicht noch ein zweites Mal. Da sind alle Staaten der Welt dabei, also die USA sind jetzt ausgetreten, aber alle sitzen mit am Tisch, verhandeln mit, gleichberechtigt. Da wird ein ambitioniertes Ziel auch festgesetzt, die Begrenzung der Klimaerhitzung auf 1,5 oder deutlich unter 2 Grad. Das war schon damals ein sehr ambitioniertes Ziel. Und seitdem haben wir auf Grundlage von dem Pariser Klimaabkommen eben auch enorme Fortschritte gesehen. Also die erneuerbaren Energien werden weltweit schneller ausgebaut als die fossilen Energien. Die sind jetzt viel wettbewerbsfähiger. Man sieht, dass es da geht es in Zukunft hin. Es geht nicht schnell genug, aber diese Grundlage, und die wurde eben auf genau so einer Klimakonferenz erzielt, die hat einen riesigen Unterschied gemacht. Ohne das würden wir nicht jetzt dastehen, wo wir sind in puncto Klimaschutz, in puncto internationaler Veränderungen in Richtung grüne Wirtschaft, in Richtung Elektrifizierung, in Richtung Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Und darauf wurde bei jeder einzelnen Klimakonferenz immer wieder aufgebaut. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, was die konkreten Verhandlungen angeht. Aber das zeigt eben, dass grundsätzlich das Format, eins, wo die Inselstaaten genauso mit am Tisch sitzen wie die Industriestaaten, eins ist, was erfolgsversprechend ist.
Carla Remzma, Sprecherin von Fridays for Future. Sie ist bei der Klimakonferenz in Brasilien mit dabei. Wie steht's um unsere Klimabemühungen? Das ist auch das Thema im SWR Aktuell Kontext. Zu finden in der ARD Audiothek.
SWR Aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Justizministerinnen und Minister der Länder treffen sich heute in Leipzig zu ihrer Herbsttagung. Niedersachsens Justizministerin Katrin Wahlmann von der SPD will sich für eine Verschärfung des Strafrechts einsetzen. Wer in Deutschland Vergewaltigungsvideos von Erwachsenen besitzt, sollte in Zukunft bestraft werden können, fordert die Ministerin. Helene Buchholz mit Details.
Bisher ist der Besitz von Vergewaltigungsvideos nicht strafbar, wenn es sich bei den Beteiligten um Erwachsene handelt. Eine Lücke im Gesetz, so Niedersachsens Justizministerin Wahlmann. Denn jedes weitere Ansehen dieser Videos sei ein weiterer Missbrauch. Auslöser für diesen Vorstoß ist eine mehrjährige Investigativrecherche. Ein NDR-Team hat ein internationales Vergewaltigernetzwerk aufgedeckt. Im Mittelpunkt steht eine Frau aus Niedersachsen, deren Fall erst durch die Recherche bekannt wurde. Ihr Mann hatte sie über 15 Jahre lang bislang betäubt, vergewaltigt und Videos davon im Internet geteilt. Auf einer Pornoseite wurden diese Videos millionenfach aufgerufen und teilweise heruntergeladen. Die Frau sagte dem NDR, sie lebe in der ständigen Angst, dass die Aufnahmen irgendwann wieder auftauchen.
Um die Recherche zu den Vergewaltigungsvideos geht es auch im Podcast 11KM Stories, zu hören in der ARD Audiothek. Die Bodensee-Philharmonie blickt in die Zukunft. In ihrer 5. Exzellenzwoche dreht sich alles um die Frage, wie Musik von morgen klingen könnte. Zum Auftakt gibt es heute Abend in Konstanz eine Weltpremiere. Die Bodensee-Ouvertüre, komponiert von einer künstlichen Intelligenz. Esther Läufen berichtet.
Die Bodensee-Ouvertüre ist das erste Werk der Philharmonie, das von einer KI komponiert worden ist. Intendant Hans-Georg Hofmann hat der KI Anweisung gegeben, etwa im Stil Rachmaninows zu komponieren. Das Ergebnis, eine Audiodatei, die von Menschen in Noten übertragen werden musste, das kann die KI nämlich noch nicht. Neben dieser Premiere bietet die Exzellenzwoche weitere außergewöhnliche kostenlose Veranstaltungen in Konstanz, wie ein Computerspielkonzert im Kino, eine Licht- und Klanginstallation in der Wessenberg-Galerie und ein Konzert der Bodensee-Philharmonie, bei dem ein Roboter am Dirigentenpult steht.
Noch ganz ohne generative KI kam Josef Beuys aus. Eine neue Ausstellung mit über 100 Werken von ihm wird heute Abend in der Tübinger Kunsthalle eröffnet. Gezeigt werden Zeichnungen, Skulpturen und Videos. Sie geben einen Überblick vom Frühwerk des Künstlers bis zu seinen späten Aktionen. Silke Arning berichtet.
Der berühmte Holzschlitten mit Fett, Filzdecke und Taschenlampe ist in dieser Schau ebenso vertreten wie Fotos und Videos von Josef Beuys Dokumentearbeit 7000 Eichen, einer spektakulären Baumpflanzaktion. Die neue Ausstellung Bewohnte Mythen, die mehr als eine reine Retrospektive sein will, stellt vor allem die spirituellen Aspekte im Werk des Künstlers heraus und scheut dabei die Kontroverse nicht. So wird Beuys Frauenbild, auch sein Umgang mit Tieren in der Kunst, kritisch hinterfragt. Seit den 1970er Jahren wurden Arbeiten von Josef Beuys bereits mehrmals in der Tübinger Kunsthalle gezeigt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es war vorhin schon Thema hier im Infodate. Bundeskanzler Merz verlässt Berlin heute Richtung Belém, Brasilien, um über Klimaschutz zu reden. Das Thema ist nicht ganz oben auf seiner Agenda, aber es ist im Moment halt Weltklimagipfel. Sein Digitalminister macht heute auch eine Reise. Die fällt etwas kleiner aus, ist aber auch ganz interessant, stellt unsere Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert fest.
Carsten Wildberger verlässt Berlin Richtung Krefeld. Genauer gesagt in den Rittersaal der Burg Linn. Dort bekommt er die Niederrheineule. Das ist natürlich kein lebendiger Vogel, sondern der Name eines Preises, den die dortige CDU vergibt. Sie zeichnet laut Festschrift damit politische Klugheit und Weisheit aus. Das ist beachtlich, denn Herr Wildberger ist ja gerade mal erst überhaupt seit einem halben Jahr Politiker und etwa genauso lange Mitglied der CDU. Das fühlt sich so ein bisschen an wie der Friedensnobelpreis für Barack Obama, der damals auch gerade erst 9 Monate im Amt war und sich noch nicht so sehr als großer Friedensstifter hervorgetan hatte. Es war, glaube ich, eher so das Prinzip Hoffnung als Motto der Preisvergabe. Und so interpretiere ich auch den Preis heute für den Minister für Digitales und Staatsmodernisierung. Denn seine Verwunderung über den Berliner Politikbetrieb hat oft was Erfrischendes. Herr Wildberger versteht zum Beispiel überhaupt nicht, warum parteiübergreifend alle eine bestimmte Idee inhaltlich für sinnvoll halten, bei der Abstimmung dann aber manche dagegen stimmen, weil sie der Oppositionspartei angehören. Aus Prinzip, das macht man so. Ist aber tatsächlich inhaltlich Unsinn. Da hat der Minister völlig recht. Möge ihm seine Preiseule weiterhin den Weg politischer Klugheit und Weisheit weisen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.